Herr Stenke, Sie haben die stellvertretende Leitung und operative Leitung der IT-Sicherheit an der Justus-Liebig-Universität Gießen inne. Als die Uni 2019 diesen schweren IT-Angriff erlebte, waren Sie mittendrin?
Die Uni war dann zunächst mal komplett offline. Also das war jetzt auch kein Vorfall, den man hätte irgendwie unter den Teppich kehren können. So nach dem Motto, war es nur eine Abteilung oder so betroffen, die komplette Uni war digital tot. Ja, das macht sofort Schlagzeilen. Man hat da schon drauf geachtet, seitens der Angreifer möglichst spät aufzufallen. Weil wenn das Mailsystem nicht geht, das ist so das Erste, was dann auffällt. Die Stimmung war meines Erachtens von so einem großen Zusammenhalt geprägt. Ja, wir sind angegriffen worden, wir müssen jetzt sehen, wie wir damit umgehen. Also wir haben auch Care-Pakete bekommen.
Hat der Fall Gießen quasi auch den anderen Hochschulen geholfen, sich einzustellen, umzustellen? Sind Sie auch von anderen Hochschulen kontaktiert worden?
Die Bedrohungslage nimmt nicht ab, die nimmt eher zu. Und man muss da mehr machen, als man es vielleicht vor 10 Jahren gemacht hat.
Die Abwehr von Cyberattacken. Heute ist das Alltag in Rechenzentren öffentlicher Einrichtungen. Die IT-Systeme sind permanent kleinen und größeren Angriffsversuchen ausgesetzt. AdministratorInnen warnen Nutzende ihrer Systeme regelmäßig vor neuen Hackingmaschen oder verdächtigen E-Mails und informieren über kurzfristige Ausfälle. Öffentliche Aufmerksamkeit erhalten nur die wirklich großen und vor allem schmerzhaft erfolgreichen Angriffe. Längst ist allen klar, die Verantwortung für komplexe IT-Systeme tragen. Der Vorfall im eigenen Haus wird eines Tages kommen. Wichtig ist es also, darauf gut vorbereitet zu sein. In Deutschland traf einer der ersten bekannt gewordenen Großangriffe auf eine öffentliche Einrichtung, die Justus-Liebig-Universität Gießen. Am 8. Dezember 2019 wurde eine Ransomware-Attacke auf die Systeme der Hochschule entdeckt und die ganze Universität sofort vom Internet getrennt. Was darauf folgte, war eine über Wochen und Monate andauernde Herkulesaufgabe. Die Folgen des Angriffs blieben noch lange spürbar. Das öffentliche Interesse war international riesig, die Unterstützung und Solidarität breit. Bis heute sind die Erfahrungen dieser Zeit wertvoll für die Verbesserung der IT-Sicherheit, nicht nur an Lehr- und Forschungseinrichtungen. Wie die Uni Gießen diese IT-Katastrophe erfolgreich bewältigte, welche Konsequenzen gezogen wurden, was andere öffentliche Einrichtungen lernen konnten und was man sich heute als Normalität in Sachen Cybersicherheit klarmachen muss, darüber reden wir heute im Digitalgespräch. Mein Name ist Marlene Görger, ich bin Physikerin und Technikphilosophin und arbeite für das Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung.
Und mein Name ist Petra Gehring. Ich bin Professorin für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt. Bei uns ist heute im virtuellen Podcaststudio Dr. Matthias Stenke aus Gießen zugeschaltet. Herzlich willkommen im Digitalgespräch, Herr Stenke. Wir sind sehr gespannt auf das, was Sie berichten.
Ja, ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf.
Herr Stenke, Sie haben die stellvertretende Leitung und operative Leitung der IT-Sicherheit an der Justus-Liebig-Universität Gießen inne und leiten zudem die Startstelle für Enterprise Architecture Management der Hochschule. Als die Uni Gießen 2019 diesen schweren IT-Angriff erlebte, der auch international für Aufsehen sorgte, waren Sie mittendrin. Wir erfahren von Ihnen also aus erster Hand, wie es ist, mit einer solchen Krisensituation konfrontiert zu sein, was zu tun ist und was Sie und Ihre Kollegen für Erkenntnisse gewonnen haben. Erzählen Sie uns doch bitte zum Einstieg, was war an diesem Sonntagnachmittag im Dezember passiert?
Ja, an diesem Sonntag, das war ein Adventssonntag, meine Tochter hatte Geburtstag, wir haben uns gerade auf die nachmittäglichen Feierlichkeiten vorbereitet, hat sich ein Administrator aus der Veterinärmedizin bei uns gemeldet, bei unserer Rufbereitschaft vom Hochschulrechenzentrum und hat berichtet, dass einer der Server von einer Ransomware befallen sei. Aufgefallen ist es dadurch, dass die Mitarbeitenden in der Veterinärklinik ihr Patientenverwaltungssystem nicht mehr benutzen konnten. Die Veterinärklinik arbeitet auch am Sonntag. Auf die Art und Weise ist das eben aufgefallen. Wir haben dann den Server vom Netz trennen lassen. Der Server ist hier im Hochschulrechenzentrum in unseren Serverräumen untergebracht. Deswegen war unsere Rufbereitschaft gefordert, dem Kollegen dann Zugang zu verschaffen. Und begleitend haben wir eben geprüft, ob noch weitere Auffälligkeiten bestehen. Das war auch der Fall. Also wir haben dann festgestellt, dass weitere Systeme betroffen sind, auch von der gleichen Ransomware. Dann haben wir alle maßgeblichen Kolleginnen und Kollegen zusammengerufen, weitere Überprüfungen gemacht. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass es ein großflächiger Angriff ist, von dem unsere Windows-Domain-Controller, also sozusagen die zentralen Steuerrechner, die für die komplette Windows-Infrastruktur zuständig sind, von diesem Angriff betroffen sind. Und wir haben auch festgestellt, dass die Angreifer sozusagen noch aktiv auf den Systemen waren. Wir haben zu dem Zeitpunkt am Sonntagmittag festgestellt, dass die Angreifer sozusagen noch tätig waren und ihre Schadsoftware ausgebracht haben. Und dann haben wir relativ schnell die Entscheidung getroffen, in Rücksprache mit dem Präsidium die komplette Uni vom Netz zu nehmen, um den Angreifern eben die weiteren Möglichkeiten zu nehmen und alle Systeme runterzufahren, um die Schadensauswirkungen zu verringern. Was wir auch gesehen haben, war, dass die Verschlüsselungstrojaner, die ausgebracht worden sind, zum Teil noch nicht aktiv waren, auf dem System aber drauf waren, zum Teil gelaufen sind. Und da ging es eben darum, möglichst schnell die Systeme, die tatsächlich oder potenziell betroffen sind, runterzufahren, um weitere Auswirkungen des Schadens zumindest zu verringern. Das waren die hauptsächlichen Aktivitäten im Laufe des Sonntags, an dem Sonntagnachmittag. Und im Endergebnis war Sonntagabend 18 Uhr ungefähr die komplette IT der Uni runtergefahren, also alle zentralen Serversysteme, nicht nur die Windows-basierten Systeme, sondern auch alle anderen, alle Linux-basierten Systeme, Speichersysteme, Netzwerk. Das heißt, die Uni war dann zunächst mal komplett offline. Am Abend gab es dann auch die erste Sitzung mit einem Krisenstab, der gebildet wurde, um eben über die weiteren Schritte zu entscheiden. Wir hatten natürlich die Aufsichtsbehörden informiert, das HMWK, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst, ist informiert worden, der IT-Sicherheitsbereich im Innenministerium und so weiter, also die vorgesehenen Meldewege, das LKA ist eingeschaltet worden. Und im Ergebnis der ersten Krisensitzung gab es dann auch eine Information an die Öffentlichkeit, noch am Sonntagabend über die sozialen Medien.
Ich frage kurz nochmal nach, so eine Universität ist ja eine super verzweigte Angelegenheit. Sie haben das jetzt eben angedeutet, also es war tatsächlich betroffen, nicht nur so ein Fachbereich jetzt, die Veterinärmedizin oder Abteilungen der Universität, in denen sozusagen die Fächer sitzen, die unterrichten und forschen, sondern es war auch die Verwaltung, sozusagen das zentrale Rückgrat betroffen.
Also tatsächlich betroffen von dem Vorfall, ja, von dem Angriff selber, von dem Verschlüsselungstrojaner war nicht alles, aber wir haben eben aus Sicherheitsgründen erstmal alles runtergefahren und stillgelegt. Das heißt, es war wirklich alles komplett offline. Es ging kein WLAN mehr in sämtlichen Bereichen. Man kam von einem Arbeitsplatzrechner in einem Institut oder auch in der Verwaltung nicht mehr ins Internet. Es gab keinen Zugriff auf Dateiablagen, Zentrale, auf Netzlaufwerken. Es ging wirklich nichts mehr. Also wir waren digital komplett tot, ja, kann man sagen. Das Einzige, was noch ging, war die Telefonanlage, die Telefonie, weil die eben noch nicht über Voice over IP oder solche Dienste lief, sondern zum damaligen Zeitpunkt noch eine klassische Telefonanlage war mit einer eigenen Infrastruktur. Das hat noch funktioniert, aber alle anderen Kommunikationsmittel und Dienste nicht mehr.
Und dann musste man das quasi Schritt für Schritt klären, wo ist der Befall, wie weit?
Genau, also in so einer Situation sehen Sie ja nur, okay, ich habe hier einen großflächigen Angriff. Es sind viele Systeme betroffen, aber man hat in den ersten Stunden noch nicht das komplette Bild. Ja, und deswegen war der Ansatz, wir fahren alles runter, wir schalten ab, informieren. Ja, das war eine der ersten Aktionen dann am Sonntagabend. Da ging eine Meldung an Social Media raus. Wir hatten ja auch keine Kommunikationsmittel mehr. Ja, wir hatten keine funktionierende Uni-Webseite. Das stand alles nicht mehr zur Verfügung. Der einzelne Kommunikationsweg waren ja öffentliche Kommunikationsmedien. Und da ist eben über Social Media informiert worden unter diesem Hashtag JLU Offline. Und am nächsten Morgen ging es dann eben weiter mit den weiteren Analysen, auch mit externer Unterstützung. Weil in so einer Situation, das können Sie nicht alleine. Da braucht man professionelle externe Unterstützung, die auf sowas auch ausgerichtet sind. Da hatten wir Unterstützung von der Firma ERNW aus Heidelberg und wir hatten Unterstützung von Athene, von dem Cyber Security Forschungszentrum in Darmstadt. Und in der weiteren Analyse hat sich dann gezeigt beim Prüfen der Systeme, dass die Windows-Infrastruktur betroffen ist. Die sogenannten Domain-Controller, also diese Steuerrechner der Windows-Domäne waren befallen. Die wurden verwendet oder die waren gekapert, übernommen von den Angreifern. mit dem Ziel, von dort aus die Verschlüsselungstrojaner auszubringen auf alle Systeme, die im Netzwerk erreichbar waren. Und das waren zu dem Zeitpunkt natürlich alle Windows-basierten Serversysteme, die in dieser Windows-Domäne integriert waren, aber auch eine Reihe von Endgeräten. Ja, also auch am Wochenende läuft der eine oder andere PC noch in einem Labor oder in einem Büro, weil er nicht runtergefahren worden ist. Und die waren dann auch potenzielles Ziel für diese Verschlüsselungstrojaner. Das heißt, die komplette Windows-basierte IT-Infrastruktur war entweder direkt betroffen, weil ein Verschlüsselungstrojaner da schon losgelaufen war, oder er war auf das System ausgebracht und ist noch nicht losgelaufen, weil dieses Loslaufen, das Starten wurde in verschiedenen Wellen gemacht, so ein bisschen gestaffelt. Offenbar mit dem Ziel, nicht die ganze Infrastruktur komplett unter Volllast zu bringen, sondern es über einen gewissen Zeitraum ablaufen zu lassen. Aber das war da so der Stand, beispielsweise das Mail-System, was wir haben, basierend auf Microsoft Exchange. Da wurden zwei von den vier Servern, die wir zum damaligen Zeitpunkt hatten, komplett verschlüsselt und unbrauchbar gemacht. Aber zwei weitere wurden zwar auch kompromittiert, aber nur so weit, dass der Dienst selbst noch lief. Ja, also man hat da schon drauf geachtet, seitens der Angreifer möglichst spät aufzufallen. Weil wenn das Mailsystem nicht geht, das ist so das Erste aus meiner Erfahrung in jeder Organisation, was dann auffällt. Und das lief halt noch, ja, das konnten wir auch benutzen, aber es war kompromittiert. Es wurde auch versucht, die Datensicherung von den Systemen gezielt anzugreifen und unbrauchbar zu machen. Ja, solche Versuche haben wir auch gesehen, teils erfolgreich, teils nicht erfolgreich. Aber Ziel des Angriffs war es, wie es in vielen anderen Fällen auch war, diese Microsoft Windows-basierte Infrastruktur. Bei den Prüfungen später hat sich dann herausgestellt, wir haben ja auch dann die Linux-basierten Systeme und so weiter prüfen müssen. Bei dieser Prüfung hat sich dann herausgestellt, dass die Systeme nicht betroffen waren von dem Angriff. Aber trotzdem mussten die eben überprüft werden, weil wir ja nicht wussten, was eventuell noch alles passiert sein könnte.
Und Ziel des Angriffs war Zerstörung oder Erpressung?
Sicherlich Erpressung. Uns hat aber keine konkrete Lösegeldforderung erreicht, was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass wir noch während der Angriff lief, ja, am Sonntag runtergefahren haben, die Internetanbindung gekappt haben und dadurch natürlich auch schlecht erreichbar waren, maximal noch per Fax. Und das ist wahrscheinlich für solche kriminellen Angreiferbanden jetzt kein übliches Kommunikationsmedium. Und die Faxnummer wäre auch schwer herauszufinden gewesen, weil die Webseite auch offline war. Also wahrscheinlich ist deswegen da nichts angekommen. Aber das war das übliche Muster damals. Ja, diese Schadsoftware-Trojaner mit dem Ziel, ich verschlüssel die Daten, um dann Lösegeld zu erpressen, gegen das dann der Entschlüsselungsschlüssel wieder ausgehändigt wird.
Heißt das, Sie haben den Angriff dann auch relativ früh bemerkt?
Also wir haben es zumindest zu einem Zeitpunkt gemerkt, als noch nicht alles verschlüsselt war. Der eigentliche Angriff oder so die heiße Phase, wenn man das so nennen möchte, die begann am Freitagabend. Also nach Dienstschluss des meisten Personals, nach Dienstschluss der Administratoren. Am Freitagabend fand diese Übernahme dieser Windows-Domain-Controller statt. Also da haben die Angreifer sozusagen den letzten Schritt gemacht und haben mithilfe von einem kompromittierten Account Zugangsdaten mit administrativen Rechten, mit privilegierten Rechten, diesen Domain-Controller übernommen und haben dann angefangen, von dort aus weiterzuarbeiten. Also beispielsweise wurde die Datensicherungskonfiguration vom Exchange-System, also von dem Mail-System, versucht, so umzustellen, dass die Datensicherung unbrauchbar werden über das Wochenende. Das ist aber nicht gelungen. Auch der Angriffsversuch auf das Speichersystem, wo diese Datensicherungen liegen, ist nicht gelungen, aber man hat in den Protokollen dieses Systems dann Versuche gesehen. Oder dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Exchange-Server dann kompromittiert. Also es lief so am Wochenende ab und das Ausbringen des Verschlüsselungstrojaner, das passierte so auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 1.20 Uhr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da lief diese Verschlüsselung los und wir haben es dann eben am späten Vormittag bemerkt und wir konnten dann die Maßnahmen ergreifen und in die Schadensanalyse gehen.
Sie haben das jetzt schon angedeutet, da bricht natürlich eine riesige Kommunikationswelle los. erstmal die ganzen Betroffenen und dann wahrscheinlich auch diejenigen, die versuchen, irgendwas zu managen oder zu helfen und die Öffentlichkeit. Wie organisiert man sowas? Hatte die Uni da in der Schublade einen Plan liegen, wie man damit umgeht?
Das hatten wir damals tatsächlich noch nicht. Also zwischenzeitlich sind wir da besser aufgestellt, aber das Krisenmanagement hat trotzdem aus meiner Sicht gut funktioniert, weil zentrale Stelle war so der Krisenstab des Präsidiums. Da waren die Präsidiumsmitglieder Bestandteil des Krisenstabs. Der Präsident hatte die Leitung. Es war die HZ-Leitung mit dabei. Ich war mit dabei. Die Leitung, Rechtsabteilung, Personal, Studium und Lehre, also diese ganzen zentralen Bereiche, Präsidialbüro und auch die Pressestelle oder Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit war da immer dabei. Und dieser Krisenstab hat sich am Anfang täglich getroffen. Und da wurde eben immer geschaut, wie ist die Lage, was sind die nächsten Schritte. Und ganz wichtiger Punkt dabei war dann halt auch, was wird jetzt kommuniziert an wen. Gleich am Ende von diesen Sitzungen wurde dann eben festgelegt, was kommuniziert wird, über welchen Informationskanal. Am Anfang war das eine Notfall-Webseite, die wir am folgenden Montag bei der Uni Marburg online nehmen konnten. Das war so das erste Kommunikationsmittel, auch öffentlich zugänglich. Ja, also die Kommunikation richtete sich dann praktisch an alle, an die Mitarbeitenden, an die Studierenden, aber auch an die Öffentlichkeit, im Zweifelsfall auch an die Angreifer, die uns da unter Beschuss genommen hatten. Deswegen musste man da durchaus vorsichtig sein, was man da kommuniziert. Aber das war immer ein integraler Bestandteil von diesen Krisenstabssitzungen. Wie macht man die Kommunikation? Was muss an wen kommuniziert werden? Und wir hatten aber auch noch andere Gremien in dem Kontext. Es gab beispielsweise dann ab Januar 2020 eine sogenannte Notstandskoordination. Das war so eine Art erweiterter Krisenstab, wo dann auch die Leitung der Fachbereiche, die Dekane und Dekane mit dabei war, die Leitung der Verwaltungsabteilung, die Leitung anderer zentraler Einrichtungen, die Prüfungsämter, im Prinzip das komplette Führungs- und Leitungspersonal der Universität, um mit denen eben die Informationen aus dem Krisenstab zur Lage zu besprechen und das weiterzugeben, Fragen zu klären. Da kommen ja dann auch ganz viele Fragen aus dem Bereich, wie man dieses oder jenes macht, wenn die digitalen Möglichkeiten nicht mehr zur Verfügung stehen. Und in dem Umfeld wurden dann eben auch die Maßnahmen zur Krisenbewältigung besprochen und wie geht's weiter und wie sehen die zeitlichen Perspektiven aus. Aber gerade in den ersten Tagen war das die Hölle, kann man sagen, ja, weil es gibt ganz viele Anfragen. Auch das Ministerium war vor Ort, vom Hessen-Zert war jemand vor Ort, das LKA und Staatsanwaltschaft kommt vor Ort und ermittelt und man hat die externen Dienstleister zu koordinieren. Das war alles am ersten Tag, hat man da schon ganz viele an Bord, ja, das hat super funktioniert. Mit diesem Incident Response auch mit externen und die Hilfsbereitschaft von anderen Hochschulen war auch extrem groß. Da hat man ganz viele Unterstützungsangebote. Aber es ist natürlich, das muss man dann auch alles bewältigen in der Anfangsphase und ganz viele Entscheidungen treffen. Das hat aber gut funktioniert, weil wir hatten dann hier im Hochschulrechenzentrum auch so eine Koordinationsgruppe, also eine Art IT-Notfallstab, wo wir die Maßnahmen, die hier im Haus dann stattfinden mussten, auch koordiniert haben und so, und dann die verschiedenen Teams, die Schadensanalyse gemacht haben oder auch so Wiederaufbau koordiniert haben. Und die Kommunikation Richtung Uni intern und auch Richtung Öffentlichkeit, die lief komplett über das Präsidium beziehungsweise über die Pressestelle. Das war auch ganz wichtig, dass uns da der Rücken freigehalten wurde, uns um unsere Aufgaben, Schadensanalyse, Schadensbewältigung zu kümmern und dann nicht Interviews mit Presseteams oder sowas zu führen. Das ist sehr stark abgeschirmt worden und das hat uns sehr weitergeholfen.
Vielleicht dazu noch mal eine Frage, ich erinnere mich noch. Ich hatte den Eindruck, dass die Pressearbeit von Anfang an sehr offen und in so einem guten Sinne auch freimütig war. Die Uni hat nicht versucht, das irgendwie zu verharmlosen oder abgewimmelt oder so, sondern ist eigentlich sehr freimütig damit umgegangen. War das von Anfang an klar oder wurde da auch diskutiert, ob man sich irgendwie stärker schützt oder dass man sich vielleicht eher in der Kritik sieht oder so?
Das ließ sich ja nicht verheimlichen. Also das war jetzt auch kein Vorfall, den man hätte irgendwie unter den Teppich kehren können. So nach dem Motto, ah, ist nur eine Abteilung oder so betroffen. Die komplette Uni war digital tot. Ja, das macht sofort Schlagzeilen. Das war schon klar, dass man da ganz auch offen an die Öffentlichkeit gehen muss. Also wie gesagt, der erste Social Media Post war am Sonntagabend nach dem Krisenstab, ich glaube so um 22.30 Uhr oder so. Und das kam dann auch am nächsten Morgen schon als Meldung im Radio, im Hessischen Rundfunk, sodass dann hoffentlich viele Mitarbeitende und Studierende dann schon mal Bescheid wussten, weil das war am Anfang halt schon ein Problem, ja, auf welche Art und Weise kommuniziert man. Und es gab dann auch im Nachgang, in den Tagen und Wochen danach, Pressekonferenzen, es gab Videostatements vom Präsidenten, vom Herrn Mukherjee. Es gab dann intern auch verschiedene Formate, also es gab dann schon am 10.12., also zwei Tage nach dem Vorfall, eine Informationsveranstaltung in der Uni-Aula für die Uni-interne Öffentlichkeit sozusagen, für Universitätsangehörige, die war extrem gut besucht. Es gab nochmal eine Folgeveranstaltung zwei Monate später im Februar. Es gab dann im Laufe der Zeit auch intern viele, viele Rundmails und Informationen auf der Webseite, eine FAQ, und das ist halt auch total wichtig, die Studierenden und die Bediensteten zu informieren über den Stand und wie geht's weiter, ja, und was sind die nächsten Schritte.
Wie war da so die Stimmung?
Die Stimmung war meines Erachtens von so einem großen Zusammenhalt geprägt, ja, wir sind angegriffen worden, wir müssen jetzt sehen, wie wir damit umgehen. Es gab dann auch viele ermunternde Grußbotschaften und also wir haben auch Care-Pakete bekommen, Pakete mit Süßigkeiten und sowas. Ja, also was war ja, Sie haben ja eingangs schon gesagt, das ist schon ein Marathon, den man da zu bewältigen hat. Es gab natürlich auch viel Frust, ja, und es standen ja Dinge nicht zur Verfügung, die dringend gebraucht wurden. Aber insgesamt gab es keine Schuldzuweisung oder wie konnte das passieren und so. Es war eigentlich immer zielgerichtet auf die Zukunft, weniger auf die Vergangenheit. Da ging es darum, wir haben jetzt die Situation, wie kommen wir da wieder raus? Was sind die nächsten Schritte? Wie machen wir es am besten? In welcher Reihenfolge? Wie kommunizieren wir das? Und im Nachgang war dann eben die Aufgabe zu überlegen, wie kann man sowas in Zukunft verhindern, ja, mit Maßnahmen.
Dass man nochmal so ein Bild davon bekommt, was das alles an Aufgaben sind, die dann anstehen, auch wie kleinteilig das ist. Ich habe gelesen, 6000 Geräte mussten überprüft werden. Wie macht man das? Wie organisiert man das? Mit wie vielen Leuten sitzt man da dann dran?
Ganz vielen Leuten und mit ganz vielen USB-Sticks, die dann mit Virenscanner-Software betankt wurden. Also wir hatten da erhebliche logistische Herausforderungen bei dieser ganzen Bewältigung und die Prämisse bei den Schadensanalysen und bei den Schadensbehebungen war auch immer, Sicherheit geht vor Schnelligkeit. Ja, also wir hatten jetzt nicht den Druck von oben oder von außen oder sowas, jetzt so sofort irgendwas wiederherzustellen, sondern es ging immer darum, das sorgfältig genug zu analysieren, ja, und möglichst sicher dann auch zu machen. Es hätte ja auch sein können, dass schon Tage zuvor irgendwas ausgebracht wurde, ohne dass wir das gemerkt haben. Deswegen war die Entscheidung, wir überprüfen alles, was Windows-basiert hier betrieben wird, an Endgeräten, an Servern, auch wenn das vielleicht nichts mit der Active Directory-Domäne zu tun hatte. Aber die wurden alle überprüft. Das heißt, wir hatten dann die Aufgabe, Prüfmittel bereitzustellen in Form von USB-Sticks mit Virenscanner-Software. Wir hatten am Anfang auch die Herausforderung, dieser Verschlüsselungstrojaner, der ausgebracht wurde, der wurde von den Virenscannern noch gar nicht erkannt. Da musste erst eine Erweiterung gebaut werden für die Virenscanner, damit diese spezielle Art dann auch tatsächlich erkannt wird. Und wir haben dann USB-Sticks produziert, 700, glaube ich. Nee, am Ende war es über 1000, weil wir hatten das in mehreren Wellen auch gemacht, die Überprüfung. Und diese USB-Sticks wurden in die verschiedenen Bereiche verteilt, also IT-Administratoren vom HLZ waren damit beschäftigt, diese Scans durchzuführen, aber auch dezentrale IT-Administratoren und eine ganze Menge Freiwillige, die da mitgemacht haben von Bediensteten aus verschiedenen Bereichen der Uni. Und wir hatten auch externe Unterstützung. Also Kolleginnen und Kollegen von anderen hessischen Hochschulen kamen hier vor Ort und haben uns bei diesen Aktivitäten unterstützt und auch die ein oder andere externe Firma. Weil der Scan von einem Endgerät dauert normalerweise ein paar Stunden. Und das ist dann halt schon bei mehreren tausend Geräten eine Aktion, die sich über einen längeren Zeitraum hinzieht. Und wir haben das auch so gemacht, dass ein Gerät oder ein Institutsnetz erst dann wieder Kommunikation mit dem restlichen Uninetz aufnehmen konnte oder auch Kommunikation mit dem Internet, wenn alle Geräte dort auch wirklich geprüft waren. Das heißt, es musste dokumentiert werden, was schon geprüft und gescannt worden ist. Und erst wenn das vollständig war, dann haben wir ja sozusagen das Go gegeben und den Netzwerkzugang wieder freigeschaltet. Und das war auch so ein Prozess, der hat sich über mehrere Wochen hingezogen. Es hing aber auch immer sehr stark davon ab, wie sich die Fachbereiche und Institute dann daran beteiligt haben, weil die waren eben gefordert, diese Dokumentation dann auch beizubringen, dass diese Scans erfolgt sind. Und das hat dann bis Anfang, ich glaube bis in den Februar rein, hat das dann gedauert, bis das letzte Netz dann auch wieder aktiv war.
Gab es besonders schnelle Fachbereiche oder Abteilungen und besonders überraschte langsamere?
Das gab es sicher, ich will jetzt aber keine Namen nennen, ich habe es auch nicht parat, ja. Aber man hat dann auch gesehen, es gab dann auch so, das fand ich ganz interessant, es gab so Abhängigkeiten, weil die Netzwerke sind bei uns, die orientieren sich an Gebäuden und in manchen Gebäuden sitzen halt verschiedene Fachbereiche. Die haben dann angefangen, sich gegenseitig zu unterstützen. Oder kam dann auch die Frage, wer ist denn da noch und von mit wem haben wir denn da Abhängigkeiten? Man saß gemeinsam in einem Boot und erst wenn alle ihren Job gemacht haben, dann ging es für alle auch weiter. Das hat ganz gut funktioniert.
Es gab ja sicher auch die Notwendigkeit für pragmatische, sag ich mal, analoge Lösungen auch, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Ein Beispiel, von dem ich gelesen habe, war die Bibliothek, die sozusagen wieder zurückgegangen ist zu vordigitalen Ausleihmethoden. Ist das ein Stück weit auch was Teil solcher Notfallstrategien ist, dass man die analogen Techniken bewahrt, also so einen alten Ausleihzettel noch benutzen zu können und so?
Da gab es verschiedene kreative Lösungen. Also dieses mit den Ausleihzetteln der UB, das ist sicherlich eins davon. Das ist aber nicht in allen Fällen möglich. Ja, also bei diesem Prozess ging das. Da konnte man halt auf die alten Zettel, die noch, ich glaube auch sogar noch irgendwo auf Lager waren, zurückgreifen. Aber im Nachgang ja, gab es dann halt auch das Problem, das dann wieder mit dem digitalen Ausleihsystem zu synchronisieren. Aber das ist Bestandteil von so einem Notfall. Management oder Notfallvorsorgeplanung, ja, dass man sich überlegt, wie kritisch sind die Systeme, die man betreibt und die Anwendungen, wie lange darf das maximal ausfallen, was toleriere ich für einen Datenverlust und was gibt's für Umgehungslösungen in dem Umfeld. Da wurden bei dem Vorfall 2019 halt, ja, da war dann Kreativität gefragt, ja, also die Anfangskommunikation, die lief dann sicherlich sehr viel über Messenger-Dienste. Es sind private E-Mail-Adressen dann teilweise verwendet worden in den ersten Tagen, bis wir dann kurz vor Weihnachten 2019 das Uni-E-Mail-System wieder so weit hatten, dass das genutzt werden konnte oder mit LTE-Access-Points, um für bestimmte Geräte dann doch einen Internetzugriff haben zu können. Also solche Sachen sind auch rausgerollt worden. Da gab es halt viele Workarounds. Aber es ist natürlich gut, wenn man sich im Vorfeld im Rahmen von einer Notfallvorsorgeplanung Gedanken macht, wie man das realisieren kann im Falle eines Falles, wenn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen die digitalen Systeme nicht zur Verfügung stehen. Aber es geht sicherlich nur in einzelnen Ausnahmefällen.
Haben Sie im Nachhinein dann auch neben besseren Vorsorgeplänen tatsächlich was verändert, umgebaut, weil Sie anlässlich des Vorfalls gemerkt haben, so sollten wir nicht aufgestellt sein?
Also wir haben die Krise als Chance genutzt. Und beim Wiederaufbau dieser Windows-basierten Infrastruktur das nicht 1:1 gemacht, so wie das vorher war. Das war letztlich eine Infrastruktur, die ja Anfang der 2000er aufgebaut worden ist, natürlich immer wieder aktualisiert und so weiter. Aber das entwickelt sich ja auch weiter, wie man da konzeptionell vorgeht. Und wir haben beim Wiederaufbau das einmal komplett neu gemacht. Wir hatten externe Unterstützung und haben dann diese komplette Windows-Domain-Struktur nach den aktuellen Erkenntnissen, wie man das möglichst sicher aufbauen und betreiben kann, dann auch neu aufgebaut und konnten uns dankenswerterweise dann halt auch die Zeit dafür nehmen, das zu planen und umzusetzen. Da hat uns das Präsidium den Rücken freigehalten, weil das war jetzt auch ein ganz wichtiger Baustein, eine bessere Grundlage zu schaffen, dass das in Zukunft in der Form nicht mehr auftritt. Und das sind halt schon massive strukturelle Veränderungen, die man da machen muss. und solche Dinge, das machen sie nicht mal ebenso im laufenden Betrieb. Das ist schon ist ein größerer Aufwand. Aber wir konnten die Krise, die wir hatten, als Chance nutzen, diese Veränderungen umzusetzen. Wir haben auch in anderen Bereichen deutliche Veränderungen gemacht. Wir haben eine IT-Sicherheitsstrategie entwickelt 2020 und die jetzt in den letzten Jahren auch umgesetzt. Dazu gehören zum Beispiel eine Aufbau einer geeigneten Organisation für IT-Sicherheit. Wir haben jetzt seit einem guten Jahr einen eigenen hauptamtlichen Informationssicherheitsbeauftragten. Wir haben seit mehreren Jahren jetzt drei Kollegen, die sich um operative IT-Sicherheitsthemen kümmern, wie Aufspüren von sicherheitsrelevanten Vorgängen und dem nachgehen. Das ganze Thema ist personell besser aufgestellt. Der Informationssicherheitsbeauftragte wird von einem ISMS-Manager unterstützt, also jemanden, der sich um so die Informationssicherheitsmanagement-Systemprozesse kümmert. Wir machen ein Informationssicherheitsmanagement nach BSI IT-Grundschutz, das wir aufgebaut haben. Und wir haben neben diesem deutlich verbesserten Aufbau der Windows-Domain-Infrastruktur auch in anderen Bereichen technisch aufgerüstet. Also beispielsweise E-Mail-Security verbessert, Schadsoftware-Filter. Weil das ist so ein Haupteinfallstor für Phishing-Angriffe oder auch für Schadsoftware, um da das Risiko zu vermindern. Wir haben im Bereich Netzwerksicherheit diverse Maßnahmen getroffen. Wir haben aber auch im Bereich der Nutzenden Awareness-Maßnahmen, Schulungsmaßnahmen, Phishing-Simulationen, die wir durchführen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also bei der Sicherheit gibt es jetzt nicht einen Hebel, wo man drehen kann, sagen kann, okay, ich führe jetzt mal dieses oder jenes ein, dann ist gut, sondern das ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen und Prozessen, die man eben braucht. Und ein Bestandteil ist halt auch ein strukturiertes Notfallmanagement nach BSI, da gibt es auch entsprechende Vorgaben, wie man das machen sollte. Das haben wir auch eingeführt und machen da auch Übungen für solche möglichen Angriffe und Vorkommnisse.
Ich würde gerne mal über der aktuellen Angriffslage, nenne ich es jetzt mal, bleiben. Man liest ja manchmal so irre Zahlen, mehrere Millionen, also registrierte Angriffsversuche pro Quartal. Also wie muss man sich das vorstellen? Hat die Universität so eine Art Firewall, wo die ganze Zeit irgendwelche trivialen Angriffe, die man schon gar nicht mehr registriert, dran abprallen und dann ab und zu passiert mal was Interessantes oder was Gefährliches? Und
ja, also das, wir haben natürlich eine Firewall und an der prallt das Allermeiste ab. Ja, und da, so kommen dann halt solche Zahlen zusammen. Ja, wenn dann jemand versucht, auf irgendwas zuzugreifen, die Firewall lässt es aber nicht zu, dann ist das ein potenzieller Angriff. Ob der dann erfolgreich gewesen wäre, wenn es durchgekommen wäre durch die Firewall oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber es wird natürlich ständig probiert. Also wenn Sie jetzt einen Server einfach ins Internet stellen, dann dauert es nicht lange und dann wird dann halt probiert, sich über Kommandozeile, über SSH oder was auch immer da anzumelden mit Standard-Passwörter, mit Standard-Benutzer-Accounts. Ja, es wird versucht, Sicherheitslücken, die in Software bestehen, auszunutzen. Die Gefahr ist nach wie vor da und das passiert ja auch ständig und gefühlt immer öfter. Man muss da halt ständig am Ball bleiben und schauen, ist man von sowas betroffen? Wie ist das Risiko? Wie bewertet man das? Sind alle Systeme aktuell? Das sind ja die täglichen Herausforderungen.
Sie sagten ja gerade schon auch, E-Mails sind eigentlich heikel. Da muss man schulen, man braucht Awareness. Und dann gibt es sicherlich auch verbindliche Richtlinien im Bereich IT-Sicherheit, die für alle Hochschulmitglieder gelten. 25.000 Studierende, 5.500 Mitarbeitende. Ist das das Ziel, dass das auf der individuellen Ebene von allen gewusst und umgesetzt wird?
Das ist schon das Ziel. Also wir bieten E-Learnings an in dem Umfeld, was im Wesentlichen von den Bediensteten genutzt wird als Informationsquelle. Wir machen aber hauptsächlich auch solche Phishing-Simulationskampagnen. Das hat den Vorteil, dem kann sich niemand entziehen. Solche Simulationsmail bekommt halt jeder im Abstand von circa einem Monat mal so ins Postfach zu verschiedenen Themen. Und das ist auch eine ganz gute Trainingsmaßnahme und wird auch ganz gut akzeptiert von den Nutzenden.
Das heißt, Sie schicken selber was raus und gucken dann, wer fällt drauf rein?
Ja, das ist so, wer fällt drauf rein? Das ist immer die Frage, will man das so formulieren? Da ist niemand gegen gefeit. Also es muss nur, ich sage immer, es muss nur in den Kontext passen. Ja, ich warte auf irgendwas und das passt gerade in meine Erwartung und dann klickt man halt vielleicht doch drauf. Ja, kann mir auch passieren, obwohl ich jeden Tag auch solche Sachen zur Prüfung bekomme und man oft auf den ersten Blick sieht, ist das was Rechtes oder ist das was Unrechtes. Man muss nur im Zeitdruck und so, das kann jedem passieren. Das Feedback der Benutzer war, als wir das eingeführt haben, vor ungefähr 3 Jahren, überraschend positiv. Also ich habe damit deutlich mehr Gegenwind gerechnet, muss ich sagen, weil es ja schon so eine Komponente hat, okay, ihr führt mich hier aufs Glatteis. Aber ich denke, bei uns hat es auch damit zu tun, dass viele den Vorfall miterlebt haben und das auch nochmal eine andere Awareness oder Bereitschaft geschaffen hat, solche Maßnahmen zu akzeptieren oder einzusehen, ja, das ist schon irgendwie wichtig und jeder muss so oder sollte seinen Beitrag leisten. Ja, es sind eigentlich alle gefordert. Man kann nicht sagen, okay, ihr HRZ oder ihr operative IT-Sicherheit, du Informationssicherheitsbeauftragte, jetzt sorgt mal für Sicherheit und ich muss da nichts machen, so ist es ja nicht. Es müssen ja alle mitziehen. Es müssen auch die Nutzen in dem Prozess mitgenommen werden. Und das funktioniert meines Erachtens ganz gut bei uns, was sicherlich auch mit der Erinnerung an 2019 zu tun hat. Da ist die Bereitschaft sicherlich größer.
Gibt es auch Software oder Nutzungsweisen von Software, die Sie verbannt haben, sage ich jetzt mal, von der Hochschule? Oder wo man sagt, das möchte man aus Sicherheitsgründen nicht mehr einsetzen?
In Bezug auf früher, ja, wenig. Also man hat halt in diesem Bereich Forschung und Lehre, braucht man halt gewisse Freiheiten, dass die Forschenden auch mal Sachen auszuprobieren. Wir warnen aber durchaus vor, ja, dann auch mal vor kritischen Sachen, also Auslandsreisen beispielsweise, wenn jemand nach China fährt und soll sich dann das WeChat installieren als App, dann empfehlen wir beispielsweise, das dann auf dem separaten Smartphone nur für den Zweck zu machen. Aber wir haben jetzt keine harten Vorgaben, dass bestimmte Sachen nicht genutzt werden dürfen. In der Verwaltung gibt es natürlich ein bestimmtes Set an Software, das im Einsatz ist. Das wird auch noch abgestimmt, aber so im Bereich Forschung und Lehre jetzt weniger.
Jetzt muss man sicher auch über Kosten reden. Also für die Uni war das nicht nur ein Schlag, was Abläufe angeht, sondern sicher auch teuer. Sie haben auch beschrieben, es ist dann nachträglich umgebaut worden, eine andere Struktur eingeführt worden. Es gibt Personal mit neuen Rollen und so weiter. Kann man abschätzen, was das für einen Umfang an Schaden verursacht hat?
Also der direkte Schaden oder der finanzielle Schaden, den wir hatten im Sinne von externer Unterstützung, die gebraucht wurde, vielleicht auch Hardware für den Neuaufbau von bestimmten Dingen, Arbeitszeit von Mitarbeitenden, das belief sich auf 1,7 Millionen Euro. Das sind die Kosten, die dann direkt angefallen sind. Das ist aber jetzt kein Arbeitszeitausfall von Forschern, die IT nicht nutzen konnten, das ist da nicht mit eingerechnet. Ja, das sind so die direkten zuordnenbaren Kosten bis Mitte, Ende 2020 ungefähr, also bis zum Abschluss der Schadensbehebungs- und Wiederaufbaumaßnahmen.
Sind da auch finanziell Unterstützung für die Uni erfolgt? Also hat man irgendwie gesagt, sie kriegen irgendwie Landesmittel zusätzlich oder gab es eine Versicherung?
Nee, eine Versicherung gibt's nicht und dafür gab es jetzt auch für den Ausgleich dieses Schadens gab es meines Wissens keine direkten Landesmittel, aber es gibt ja immer so Projektförderungen vom Land. Im Digitalpakt beispielsweise, der 2020 aufgelegt worden ist, da gab es dann ein neues Projekt Steigerung IT-Sicherheit von den Hochschulen gefordert oder ja auch gewünscht und vom Land mit finanziellen Mitteln unterstützt. Und da haben wir erhebliche Förderungen bekommen in den letzten Jahren, die den Betrag, den ich genannt habe, ja sicherlich übersteigt. Ja, daraus haben wir Sachmittel finanziert, daraus haben wir jetzt auch als Anschub sozusagen die Personalstellen finanziert im IT-Sicherheitsbereich, die jetzt neu geschaffen worden sind. Das ist in dem Bereich auf jeden Fall eine super Anschubfinanzierung, muss die Uni jetzt aber in den Folgejahren selber stemmen, ist aus meiner Sicht aber absolut erforderlich. Ja, die Bedrohungslage nimmt nicht ab, die nimmt eher zu. Und man muss da einfach mehr machen, als man es vielleicht vor 10 Jahren gemacht hat. Ja, das glaube ich mittlerweile ist allen vor Augen geführt worden. Es gab ja auch weitere Angriffe auf Hochschulen in den letzten Jahren. Das reißt ja nicht ab.
Hat der Fall Gießen quasi auch den anderen Hochschulen geholfen, sich einzustellen, umzustellen? Sind Sie auch von anderen Hochschulen, vielleicht auch aus anderen Bundesländern kontaktiert worden, die dann von Ihnen in Echtzeit lernen wollten?
Ja, also wir hatten natürlich kurz nach dem Vorfall dann auch viele Anfragen dazu. Wir haben das aber kanalisiert gemacht. Also wir haben zum einen den Artikel in der ABI Technik veröffentlicht zu dem Vorfall, und ich habe bei einigen Konferenzen teilgenommen ab Herbst 2020 ungefähr war das, und habe da halt auch ausführlich berichtet, was passiert ist, und auch berichtet über unsere Maßnahmen, die wir dann danach getroffen haben. Also das Interesse war schon sehr groß, vor allen Dingen natürlich auch von den anderen hessischen Hochschulen, weil die natürlich näher an uns dran saßen und uns auch unterstützt haben und das mit eigenem Personal die Schadensbewältigung dann auch teils live erlebt haben. Da gab es schon intensiven Austausch. Und insgesamt hat es sicherlich auch anderen geholfen, anderen Rechenzentren, anderen IT-Verantwortlichen bei den Hochschulen, das Thema IT-Sicherheit höher priorisiert zu bekommen bei ihren Präsidien. Und auch, wie gesagt, im Land hat das dann auch einen ganz anderen Stellenwert bekommen, dadurch, dass es im Digitalpakt dann als eigenes Projekt hochschulübergreifend gefördert worden ist. Also es hat sicherlich geholfen als, in Anführungszeichen, Awareness-Maßnahme, dass man da mehr tun muss und dass das massive Auswirkungen haben kann, wenn so ein Angriff erfolgreich ist.
Sie sagten ja, man tauscht sich aus zu dem Thema, es gibt Konferenzen, es gibt einen Erfahrungsaustausch. Aber gibt es darüber hinaus auch, sag ich mal, eine Institutionalisierung dieser Solidarität, oder ist am Ende dann doch jede Hochschule für sich zuständig, die anderen können unterstützen, aber man schafft jetzt nicht, sag ich mal, wirklich eine feste Institution von einem Netzwerk, dass man gemeinsam vielleicht auch Methoden entwickelt und das als gemeinsame Aufgabe angeht?
Also im Rahmen des Digitalparks-Projekts gibt es sowas tatsächlich, aber dann eher so auf Basis von einzelnen Maßnahmen. Da haben wir einen intensiven Austausch. Den werden wir jetzt auch, so ist es zumindest geplant, über das Projektende hinaus aufrechterhalten, dass man sich zu solchen Themen austauscht und abstimmt und auch mit dem Ziel, dann Dinge gemeinsam zu machen. Ja, das gibt ja hier in Hessen unter den Universitäten das Thema Together First, ja, dass nicht jeder alles für sich alleine macht, sondern dass man sich auch zusammentut mit der Bereitstellung von bestimmten Diensten. Das gibt es beispielsweise in Form von der Hessenbox, die jetzt in Kassel auf ein neues System umgestellt worden ist und hessenweit bereitgestellt wird. Das ist aber auch denkbar im Bereich IT-Sicherheit, ja, dass man so bestimmte Dinge wie sowas wie ein Security Operations Center, was die IT-sicherheitsrelevanten Ereignisse in der Infrastruktur analysiert und beobachtet, dass man das hochschulübergreifend macht, entweder was aufbaut oder gemeinsam einkauft. Solche Aktivitäten gibt es schon. Im Moment haben wir das in der Form noch nicht, aber wird sicherlich in Zukunft kommen, weil es absolut Sinn macht, sich da auch zusammenzutun, um das Ganze dann effizienter und günstiger für alle Beteiligten zu machen. Aber die Hochschulen sind halt unterschiedlich weit. Ja, das ist dann halt auch eine gewisse Herausforderung, oder haben auch unterschiedliche Schwerpunkte und Prioritäten. Ja, beispielsweise haben wir jetzt vor ein paar Jahren unsere Windows-basierte Infrastruktur neu aufgestellt, haben da jetzt erstmal keinen Bedarf an größeren Weiterentwicklungen. Das sieht bei anderen Hochschulen vielleicht anders aus.
Ich habe noch mal eine Frage zu der Kommunikationslage, so in der akuten Phase. Hatten Sie da auch mit Falschmeldungen, mit Gerüchten und mit solchen Dingen zu kämpfen? Oder ist die sachliche Lagebeschreibung einfach gut durchgedrungen und insofern ging es nur um Informationen?
Also in erster Hand war ich da nicht so dicht dran. Also aber über Social Media gab es dann schon so den einen oder anderen Kommentar, mit dem die Kolleginnen von der Pressestelle umgehen mussten. Also da gab es ab und zu mal was, wo irgendwas in Richtung Falschmeldung oder irgendwelche unrealistischen Forderungen kam, dem man dann begegnen musste. Und da war eigentlich immer das Thema, dann schnell zu reagieren, bevor sich irgendwas verbreitet. Da kann ich mich noch dran erinnern, ja, dass da dann auch mal Fragen kamen, hier, da ist die Meldung, wie ist denn das wirklich? Und dass wir dann von IT-Seite eine Rückmeldung gegeben haben und dann dem begegnet wurde. Das war jetzt nach meiner Erinnerung kein so Riesenthema. Wie gesagt, der Zusammenhalt war schon recht gut insgesamt bei der Krise.
Ist das auch Learning ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine gewisse Erleichterung, die Erfahrung zu machen, dass dann doch das Kollegium und alle Hochschulmitarbeiter so gut mitarbeiten, sag ich mal, die Krise zu bewältigen. Ist das ein Stück weit auch eine Ressource? Oder was, worauf man sich nicht verlassen darf bei der Planung?
Das hängt wahrscheinlich von der Situation ab, aber es war natürlich schon extrem, extrem hilfreich, ja, dass man da nicht noch massiven Gegenwind und Rechtfertigungsdruck und was auch immer hatte. Und wichtig war da auch aus meiner Sicht so die klare Kommunikation. Wie ist der Stand, wie geht's weiter und wann steht was wieder zur Verfügung? Und diese Prognosen dann so zu machen, dass man sie auch realistisch einhalten kann. Das hat gut funktioniert. Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Man ist erst mal in ein tiefes Loch gefallen. Digital, ja, dass man dann eine Perspektive hat, wie geht das weiter und was sind die Schritte und wie ist die Perspektive. Das ist aus meiner Sicht dann ganz wichtig und das haben wir immer versucht zu geben. Das hat sich über Monate hingezogen, dieser Wiederaufbau, ja. Also viele Sachen gingen relativ schnell wieder, also alles das, was so Linux-basiert war, E-Learning-System, das lief Anfang Januar wieder. Wir haben auch vom Timing her eigentlich Glück gehabt, kann man sagen. Das war vor der Pandemie. Wir waren noch nicht komplett abhängig von den ganzen digitalen Werkzeugen. Das kam dann im März während des Wiederaufbaus. Das war auch nochmal so eine Herausforderung. Aber es war vor der Pandemie und es war kurz vor der Weihnachtspause, wo dann kein Lehrbetrieb war. Und als es der Lehrbetrieb wieder startete, Anfang Januar, waren die für die Lehre relevanten Systeme wieder da. Das war auch ganz gut und es ging dann halt schrittweise vorwärts. Auch wenn es dann bis in den Herbst hinein gedauert hat, bis die letzte Fachanwendung wie irgendwelche Lizenzserver oder irgendwas Spezielles in der Verwaltung dann wieder aufgebaut war. Das war dann hinten raus schon eine lange Strecke. Aber am Anfang waren die Fortschritte halt deutlich dichter. Und das war, glaube ich, auch wichtig, um den Nutzenden eine Perspektive zu geben und die sozusagen dann auch mit bei der Stange zu halten, dass es vorwärts geht und dass die Ungewissheit nicht so groß ist.
Vielleicht so letzter Punkt noch mit Blick nach vorne. Diese permanente Angriffswelle, sag ich mal, mit der sich die Rechenzentren jeden Tag konfrontieren müssen oder die sie irgendwie organisieren müssen, mit der sie irgendwie umgehen müssen. Ist das was, womit man sich jetzt einfach abfindet und arrangiert oder ist das Ziel schon oder gibt es auch Bestrebungen, diesen Zustand irgendwie zu beenden oder auch, sage ich mal, diesen direkten Druck von den Rechenzentren runterzunehmen und da irgendwas dazwischen zu haben?
Also ich sehe nicht, dass sich das substanziell ändert, weil es gibt immer mehr Systeme, es gibt mehr Software, die naturgemäß dann ihre Schwachstellen hat. Da wird immer was gefunden und also immer die Motivation für die Angreifer, es sind ja verschiedene. Ja, da ist sicherlich viel kriminelle finanzielle Interessen dahinter. Aber es gibt ja auch andere, wie staatliche Akteure, Wirtschaftsspionage, politisch motivierte Angriffe auf kritische Infrastruktur. Gut, das sind wir jetzt nicht, ja, das betrifft uns jetzt weniger, aber ich sehe nicht, dass das weniger wird. Das ist das alte, das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also Beispiel heute, es gab eine Meldung über kritische Sicherheitslücken in Druckersoftware, Druckerfirmware. Dadurch kann ein Drucker ganz einfach von einem Angreifer übernommen werden und er kann die Administration des Druckers übernehmen oder mehr. Ja, das ist beispielsweise ein Fall, mit dem wir jetzt gerade umgehen und dagegen Maßnahmen treffen, um zu verhindern, dass das tatsächlich ausgenutzt werden kann. Da kommen ständig neue Dinge und ich sehe jetzt persönlich nicht, dass sich das in absehbarer Zeit ändert.
Ja. Trauriges Schlusswort.
Trauriges Schlusswort.
Ja, ja, aber jeden Tag eine neue Herausforderung im Zweifelsfall. Ja. Also es macht das Gebiet aber auch spannend. Ja. Es ist nicht langweilig. Man hat immer seine Herausforderungen und interessanten Themen, mit denen man sich beschäftigt.
Und damit ist dieses Digitalgespräch zu Ende und wir bedanken uns bei Matthias Stenke von der Justus-Liebig-Universität Gießen für diese spannenden Einblicke und das interessante Gespräch. Viele Grüße. Und wie immer auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, hören wir uns in 3 Wochen wieder zur nächsten Folge des Digitalgesprächs, einem Podcast von CVD, dem Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung.